Zärtliche Cousinen. Sehnsucht nach Reden. Mit Atze Schröder und Till Hoheneder.
Guten Morgen, Till, guten Morgen. Kalimera, Malaka, Kalimera.
Ja, Malaka, Malaka, Malaka. Ja, das war unser Lieblingswort beim Turbo von Marrakesch, Malaka.
Stimmt, jetzt fällt es mir wieder ein. Ach, immer, bevor wir uns jetzt hier begrüßen auf unsere altbekannte, beliebte, traditionelle und auch cremige Weise. Ja. Es gab eine Zuschrift, da hieß es, der Turbo von Marrakesch, unser Thriller in Buchform, sei vergriffen. Daraufhin habe ich alles kontrolliert, tobend vor Wut natürlich.
Ja, völlig zu Recht.
Abgeguckt, ist es bei Amazon und anderen Buch.de und so verfügbar, Thalia.de, überall noch verfügbar, selbst im Bundle mit Werken wie Und dann kam Ute und der kleine Phrasendrescher, sozusagen die Till Hoheneder Edition.
Ganz genau.
Dann, weil ich ja jemand bin, den es auch wirklich dann interessiert, bin ich hier in Eppendorf noch in einen kleinen Buchladen gegangen und siehe da, sie hatten es nicht da, aber... Haben gesagt, morgen früh, wenn sie jetzt bestellen, haben wir es morgen früh da. Also,
und dann kostet es im Bundle mit einer Klarsichthülle auch nur noch 1.285 Euro.
Genau, und wer auf die Klarsichthülle verzichten möchte, 35,20 Euro.
das gefällt mir. Ich grüße den Rettmeister im Damensattel, den Bolzenschneider des gepflegten Esses, den Verbalmastino des deutschen Kreuzworträtselverbandes, die Pusteblume im Kopf. Steinpflaster der guten Laune, das Rektalzäpfchen der Revolution im bourgeoisen Spießeranus der deutschen Gesellschaft, meine Damen und Herren. Ich rede von keinem Geringeren als Comedy-Legende, dem Titan, der Mann, der Jogi Löw gestern noch gesagt hat, so wird das nix, mein Junge. Da kannst du Trainer sein, wer du willst. Ich rede von Atze Schröder.
Atze. Erfahrest du, mein Lacker, erfahrest du. Ja, das ist ja fast eine Begrüßung. Ich bläse mich ja hier fast um. Also ich lasse mich gerne morgens mal umblasen, aber doch nicht auf diese Art und Weise. Das ist ja...
Es ist die pure Wiederhörensfreude. Es ist die pure Wiederhörensfreude.
Ich bin so froh. Ich bin so froh, mon ami, dich wieder zu haben.
Ich habe Nächte durchwacht, wo ich überlegt habe, soll ich dich anrufen oder soll ich dich nicht anrufen? Und immer wieder hat meine Liebste zu mir gesagt, du musst loslassen, du musst ihm seinen Urlaub geben und lass ihn doch ein paar Tage Luft holen ohne dich. Aber ich habe gesagt, ich liebe diesen Mann. Ich muss ihn anrufen, aber es war ja wirklich so. Es ist wirklich so. Ich habe oft gedacht, und dann habe ich mich wirklich, dann habe ich gesagt, lass ihn, er ist im Urlaub, er muss sich erholen, er ist wirklich, es ist ein älterer Herr, der im Urlaub ist.
Ich wurde am Strand schon der Charisteas der Traurigkeit genannt, weil ich Stunde um Stunde auf mein Handy schaute, aufs Display, aber dieses Gerät blieb stumm. Kein Anruf von dir drang zu mir vor. Ich habe dich sehr vermisst. Und ich
auch.
Wenn du mir schon so französisch kommst, dann möchte ich auch dich französisch begrüßen. Mit Bourgeois und Revolution hattest du mich natürlich schon.
Natürlich.
Meine Damen und Herren, le Président Lamour, der Präfekt im zweiten Arrondissement der Eitelkeit, das Präservativ National, Jean-Jacques Gelée der Lust, der erste Gaumen der Republik, le Créateur de Musique, der Ulrich Deppendorf der französischen Hingabe, kein geringerer als Till Edouard Hoheneder.
Ah, das stumme A. H meine ich natürlich. O-N-E-D-R.
Das gebückte L, natürlich.
Natürlich.
Da hier gleich, bevor ich es vergesse, eine Serienempfehlung. Seit gestern bin ich wieder im Lande und habe gleich die erste Staffel durchgesuchtet. Es gibt auch nur eine. Amélie in Paris, also Amélie in Paris, ich glaube, ist eine amerikanische Produktion. Schnell erzählt, eine junge Amerikanerin aus Chicago wird versetzt in die Marketingagentur nach Paris und da stößt sie auf das typisch Französisch, was ja natürlich in der Hauptstadt noch mehr auftritt. Alle arrogant, alles ja. überzeugte Franzosen und alles Amerikanische ist schlecht. Also Amélie in Paris, bitte mal reinschauen.
Ah, hört sich doch aber ganz zauber
an. Leichte Kost, sehr leichte Kost, aber warum, ab und zu darf es auch trivial sein, oder?
Der Herbst braucht leichte Kost, ja. habe ich festgestellt. Der Herbst braucht leichte Kost, konterkarierend zu dem wolkenverhangenen Himmel, aus dem es, du, ich bin vorgestern spazieren gegangen und es war so wirklich auf der Hälfte, fing es natürlich an zu meimeln und Aha. Wind kam auf und ich trotzte mit einem Heo, spann den Wagen an, einem mehrstimmigen Kanon in meinem Kopf, tropfte ich so vor mich hin und trotzte dem Wetter. Es ist Herbst, da kann, finde ich, leichte Kost nie schaden.
Ja, also wirklich, ist so ein bisschen Balsam für die Seele und ja, so Paris mit den richtigen Einstellungen und der richtigen Beleuchtung ist ja immer schön, ne? Keine Rede von brennenden Autos in den Banlieues, keine Bauernproteste, kein Mist vom Landwirtschaftsministerium. Es geht einfach nur schön zur Sache. Deshalb, ab und zu, es muss ja nicht immer tiefe und bedeutungsschwanger sein.
Nein.
Ja. So.
Das ist ja witzig, dass wir gerade so frankophil sind. Gestern oder vorgestern lief noch im Radio die neue Single aus dem neuen Album von Carla Bruni.
Oh.
Wir erinnern uns noch, ja. Carla Bruni, der Problembär von Nicolas Sarkozy.
Von ihr hat er sich nie erholt, ja.
Ja, Wahnsinn, ne? Es ist alles gerade ein bisschen frankophil, aber es ist vielleicht auch gar nicht schlecht. Apropos frankophil, apropos Herbst, apropos Amélie, kann ich dich damit überraschen, wenn ich sage, ich habe mich Grippe impfen lassen?
Das beruhigt mich sehr, weil du bist ja dann doch langsam Risikogruppe.
Ja,
und erinnere dich, vor anderthalb Jahren waren wir synchron krank.
Ja.
Und wir hatten beide keinen grippalen Infekt, wir hatten richtig die Grippe. Wir waren richtig krank. Ich habe 2 Wochen im Bett gelegen, noch eine Woche mit Hausschuhen.
Und zwar alleine.
Ja. Hier ruhen seine Gebeine zum ersten Mal alleine. Ja.
Ja, es war wirklich so. Das habe ich auch noch in bester Erinnerung gehabt, wie wir parallel da wirklich dem Fieber anheimgefallen sind. Und da man ja auch zurzeit viel unterwegs ist und wir in unserem Beruf ja sowieso mal in der Stadt und dann lernst du da wieder einen kennen und da habe ich auch gedacht, nein, komm, dieses Mal Grippeimpfung muss sein.
Sehe ich auch so, ja.
Ja, und hat unser Jüngster hat ja auch Grippeimpfung bekommen, ist ja auch jetzt eine Empfehlung der Kinderärzte gewesen. Und meine Frau musste sowieso als Lehrerin an der Fachhochschule.
Ja.
Ist das auch alles nur mehr als vernünftig. Wie war denn der Urlaub, Malakka? Komm, erzähl mal. Kannst du kein Tzatziki mehr sehen oder hast du einen Tzatziki-Tropf gestern sofort gelegt?
Ja, natürlich, ich bin süchtig. Und nein, es war toll, nach jetzt 12 Jahren mal wieder zurückzukehren. Ich war ja hauptsächlich auf Mykonos, aber auch auf Naxos, wo ich früher sehr oft war und auch einige Bekannte da habe mittlerweile. Und auch auf Santorini, um es nochmal gesehen zu haben. Ja, jetzt weiß ich auch wieder, warum ich früher so gern nach Griechenland gefahren bin. Ist alles lässig, die Leute sind extrem gastfreundlich, gerade zu dieser Zeit natürlich. Mykonos ist ja zu normalen Zeiten schon ein bisschen überhitzt und hysterisch, weil da ist die Partyszene, da geht's rund. Ist ja so das Ibiza von Griechenland. Ja, man kann auch T-Shirts kaufen, We Fuck You Ibiza. Nein, und das war schön, dass jetzt alles mal
subtile
so...
Subtile Botschaften.
Ja, natürlich. Das so ganz, ganz entspannt zu erleben. Wieder viele neue Freundschaften, Abschiedsszenen am Strand. Die letzten 3 Tage mussten wir auch gar nichts mehr bezahlen, weil man mittlerweile befreundet war mit allen. Ja, ich werde jetzt öfter wieder in Griechenland sein. Da jetzt, wo ich das Boot verkauft habe.
Ja, aber das kenne ich auch tatsächlich. Also das war schon immer so. Also auch damals 7, 87, 88 war ich zweimal hintereinander auf Korfu. Und diese Herzlichkeit der Leute, ne, das ist, das kann er, der Grieche. Das kann er einfach, das muss man ihm lassen.
Ja, und er meint das auch ernst. Und ich habe
genau.
Gestern, sie haben ja diese Lässigkeit, die Griechen. Und das ist, man sagt jetzt die Griechen, aber letztendlich stimmt es ja auch so. Ne? Das ist einfach so die Grundmentalität.
In einem Klischee, im Klischee ist ja auch immer die Wahrheit.
Genau.
Also, und ich möchte jetzt, das wäre ja kein Klischee.
Genau, und ich möchte jetzt mal zwei Klischees gegenüberstellen. Und zwar gestern Nachmittag hier in Hamburg unterwegs gewesen. Irgendjemand geht noch so ganz schnell bei Rot über die Ampel. Das Auto erwischt ihn fast. Die blöken sich da an, als ging es um Leben und Tod. Und dieselbe Szene in Griechenland erlebt. Und dann, und ich saß im Taxi, und der Taxifahrer sagt, ach ja, das passiert, ja, wer weiß, die Leute haben es vielleicht eilig, dann warten wir ein bisschen länger. Und das ist so das Griechische, ne? Bei denen geht alles irgendwie.
Ja, das ist mir mal, das tatsächlich, wir waren in Korfu Stadt, ja, damals, und da passierte so eine ähnliche Szene, und da klopfte der Typ, also der bei der umgefahren wurde, klopfte dem Autofahrer aufs Dach und lachte, haute so aufs Dach und lachte so, machte so die Arme auseinander. Ne?
Ja.
Und da habe ich noch so gedacht, ey, das müsste einer in Deutschland machen.
Ja, genau. Ey,
irgendjemand aufs Autodach hauen, ey, spätestens da wäre alles vorbei. Ja. Alles komplett vorbei, ja, oder?
Auf jeden Fall, auf jeden Fall.
Ey, wenn der Deutsche, wenn irgendeiner an sein Auto packt, greift oder auch nur zu lange guckt, dann versteht der Deutsche keinen Spaß mehr. Auf jeden Fall, wenn es um sein Auto geht.
Nein. Oder auch Mittagessen, mal eben schnell da ins Restaurant, so etwas außerhalb, den Motorroller abgestellt und nicht gesehen, dass es eine Baustelleneinfahrt war. So.
Ja.
Es kommt irgendwann der LKW-Fahrer, Zigarette im Mundwinkel. Wir wissen alle, was in Deutschland los gewesen wäre. Was macht der Typ? Zeigt mir an, ich soll sitzen bleiben und weiter essen. Stellt den Motorroller zur Seite und fährt weiter und grüßt schön.
Ja. Oh Mann, ey.
Ja, das macht einfach Spaß. So, dann war das Wetter noch gut. Okay, ehrlich. Ich habe schwer zugelegt. Also ich habe keine Falte mehr, um das mal positiv auszudrücken. Echter Wonneproppen.
Toll.
Gestern Abend, der Gummizug von meinem Schlafanzug hat schon sehr gekniffen. Ja, und jetzt heißt es langsam wieder runter mit dem Gewicht.
Ja. Das heißt also, du hast wieder auf der Waage gestanden und hast so lange ausbalanciert.
Ja, bis ich mich abgestützt habe auf dem Waschbecken, dann ging's.
Ja, und dann hast du gesagt, bitte 73, wie immer.
Genau, genau. Es war rundherum ein Erfolg und manches Mal dich vermisst und beim nächsten Mal muss ich dich einfach mitschleppen.
Ja, so wird's gemacht. So wird's gemacht, nein, damit ich auch mal wieder einfach mal einen leckeren Stifado zu mir nehmen kann. Das
Stifado, oft gegessen.
Ach, ich hab's immer geliebt. Ja. Moussaka, Stifado. Ach ja. Was ist denn sonst passiert? Ich muss für meinen Teil eine traurige Mitteilung machen. Ich musste aufgrund Corona natürlich jetzt hier mein 12. Herzenswünsche-Benefiz-Konzert absagen.
Ach, scheiße.
Das
wer denn da gewesen?
Herbert Knebel wäre da gewesen, nachdem wir wirklich Jahre gebraucht haben, um das mal hinzukriegen. Tatsächlich, Peter Fischer, einer von Deutschlands besten Gitarristen, der auch in L.A. am Git war, der wäre da gewesen. Und Mercy Street, eine unheimlich tolle Peter Gabriel Tribute Band.
Ach,
mit unserem guten alten Freund Ulf Pohlmeier, der singt dort.
Ach.
Ja, tatsächlich.
Ach, Ulf, 1 Live Ulf.
Ja, sicher, WDR 4 Ulf, 1 Live Ulf, unser Ulf Pohlmeier, ganz genau. Das ist seine Band, er singt dort und die sind, Mercy Street, sind wirklich ganz tolle Peter Gabriel Tribute Band. Ja, ich hätte mit meiner neuen Band Tilcaster gespielt, es wäre wirklich ein ganz tolles Programm gewesen, aber es hat nach den neuen Verordnungen einfach keinen Zweck.
Sag mal, wie wird sowas denn verschoben, um ein Jahr oder?
Ich habe jetzt erstmal, ich bin nicht diesem Fehler anheimgefallen und habe gesagt irgendwie, oh, das machen wir jetzt am 13. Februar oder einen neuen Termin, sondern wir warten das einfach ab. Ich persönlich glaube, dass das alles so schnell nicht wieder in die Puschen kommt.
Ja.
Auch nicht, auch selbst wenn wir, nehmen wir mal an, es wird im Frühjahr einen Impfstoff geben und die Hinweise verdichten sich ja doch enorm.
Ja,
enorm.
Ja, ja.
Ich glaube, es gibt schon einen deutschen Hersteller, der schon 100 Millionen Impfdosen vorbereitet, wie ich vernommen habe. Aber egal, es wird ja erstmal wird es die Leute geben, die sich nicht impfen lassen wollen. Dann werden erstmal die wichtigen, die Leute vielleicht aus dem Gesundheitswesen. Das heißt, wir werden ja auch im Frühjahr noch nicht eine andere Situation haben. Da ist ja, wir haben ja dann noch keine Herdenimmunität, in Anführungsstrichen.
Ja,
das heißt, ich glaube, da wird nichts passieren.
Ja.
Ich denke, ich werde versuchen, das spontan im Sommer umzusetzen. Ohne große Vorlaufzeit.
Stimmt, geht ja auch.
Mit dem Open Air verbinden.
Ja, gut.
Und ich halte das einfach für Tullux, jetzt einfach zu sagen, oh, ich mache dann und dann den Termin im Frühjahr oder was weiß ich, weil das tun sie alle. Und das weißt du ja selber, wir verschieben ja alles nur noch. Dann verschiebst du es dahin, dann lest es ins Frühjahr, dann wird dir klar, nee, Frühjahr ist auch nicht gut. Blödsinn.
Ja, ja. Oh Gott, wenn das alles mal wieder losgeht, da sind alle unterwegs.
Da müssen wir alle pro Tag 10 Konzerte besuchen, 20 Mal ins Kino gehen in der Woche und so weiter und so fort.
Für meine Tour haben wir jetzt 22 gebucht, aber wir sind jetzt gerade an der Planung 23. Oh Gott. Und deshalb habe ich mich nämlich auch Grippe impfen lassen, um das überhaupt noch zu erleben.
Ja, ganz genau.
Hast du Nebenwirkungen gehabt von der Grippeimpfung?
Nee, überhaupt nicht. Wenn du mir fester auf den Arm gehauen hättest, dann hätte ich es oben gespürt, aber nö.
Ja.
Wirklich nicht.
Und leichte Symptome, sagt man ja, das so.
Ich war ein bisschen müde am Tag später.
Ja.
Aber das kann ich noch nicht mal so genau auf die Impfung schieben, weil ich im Augenblick echt einen Hardcore-Rhythmus habe.
Ja.
Weil ich weiß, im Augenblick es sind Herbstferien, die Kinder sind zu Hause. Das heißt, ich schreibe ja ein Buch mit Horst gerade.
Ja.
Das bedeutet, tagsüber ist nicht an Arbeit zu denken.
Ja.
Und im Augenblick fange ich sozusagen um 11 Uhr an, nachts zu arbeiten, weil dann das Telefon still ist.
Ja.
Und alle sozusagen sich in ihre Zimmer verzogen haben. Und dann gehe ich selten vor 3 Uhr morgens ins Bett.
Okay,
Das macht mich aber auch tagsüber ganz schön fertig.
Wie lange schläfst du dann morgens?
Ich versuche dann tatsächlich bis 10 Uhr zu schlafen, dass ich auf 7 Stunden komme.
Ja, ja.
Manchmal werde ich dann aber auch schon nach 6 Stunden wach und dann muss ich nachmittags auf jeden Fall noch eine Schippe nehmen.
Ja.
Und es kann sein, dass ich je länger ich das mache, desto besser wird das. Aber jetzt bin ich ja gerade am Anfang der Umstellung. Das kann sein, dass ich deswegen auch noch ein bisschen müde.
Ja, wir sehen uns ja, am Freitag sehen wir uns ja. Und da können wir ja alle zusammen erst um 3 ins Bett gehen, oder?
So.
Sag mal, hast du denn dumme Sprüche gehört? Ich habe mich gestern übrigens auch Grippe impfen lassen.
Bin sehr vernünftig.
Gekommen, sofort los. Sag mal, aber man hört schon dumme Sprüche, wenn man sich impfen lässt.
Ja,
ne?
Klar. Ja, ist doch immer dasselbe.
Ich komme beim Arzt raus, treff auf den Bürgersteig im Bekannten und er sagt sofort, wo kommst du denn her? Ich sage, ich habe gerade eine Grippeschutzimpfung machen lassen. Aber bist du bescheuert, ey? Da braucht doch kein Mensch.
Ja.
Alles Ärzte, 80 Millionen Bundesärzte.
Du musst dir einfach nur mal vorstellen, ohne Impfungen würden wir ja gar nicht mehr existieren. Punkt. Wenn du überlegst, das glaube ich, war es dieses oder letztes Jahr, dass ich jetzt im Radio gehört habe, dass die Pocken aus Afrika jetzt erst verschwunden sind.
Ja.
Lebensgefährliche Krankheit, ne? Pocken.
Ja.
Ja. Und ich glaube,
vor allen Dingen bei Männern, wenn die so eine dicke Pocke haben.
Ja, jetzt aber mal Spaß jetzt wirklich runter. Dieses oder letztes Jahr. Ne? Das heißt also, diese ganze Impfhysterie, ich kann es wirklich nicht nachvollziehen. Egal. Kommen wir zu weiteren Themen, die diese Woche umgegangen sind.
Ja, der Wendler. Ich weiß, worauf du hinaus willst. Eigentlich hätte ich jetzt erwartet, dass du sagst, wer?
Ey, sorry, natürlich, ich kenne kein Lied von diesem Vogel. Was soll ich dazu sagen? Ja. Ich kenne ihn eigentlich nur aus dem Internet, diese Kackstelze. Wie finde ich das, wenn jemand von sich als der Wendler spricht? Also das ist einfach, wie kann man jemandem so, überhaupt nur so eine Aufmerksamkeit schenken? Das gibt's doch überhaupt gar nicht, ey.
Ich weiß gar nicht, ich wahrscheinlich sogar Spiegel habe ich gelesen, so Kommentar, Herr Wendler, also nach dem Motto, sehr geehrter Herr Wendler, Sie sind so blöd, Xavier Naidoo ist auch blöd, aber der kann wenigstens noch singen.
Ich fand am besten, ich habe so gegeiert, ich meine, man muss es ja mal an dieser Stelle sagen, der Postillon, das ist ja sowieso wirklich eine grandiose Internet-Satire-Zeitungen, kann man ja sagen, wenn man sie so nennen will. Aber der Postillon hat ein Bild gepostet, da habe ich so drüber abgegeiert. Schwerer Schlag für Corona-Gegner, der Wendler ist jetzt einer von ihnen. wenn sich das vorstellt, dass selbst diese Leute sagen, ach du Kacke. Was wollen wir denn mit dem?
Ja, ja.
Oh Mann, ey.
Ja, vor allen Dingen, weißt du, was ich so absurd finde? So die ganze Branche kämpft ums Überleben.
Ja.
Natürlich vor allen Dingen die gerade am Anfang standen, aber speziell Techniker und alles, was so an Infrastruktur rund um Veranstaltungstechnik ist, alles kämpft ganz ums Überleben. Genau. Unterhaltungsindustrie kämpft ums Überleben. Alle kämpfen ums Überleben. Der Typ ist so auf dem Höhepunkt seiner bisherigen Karriere und hat dann die grandiose Idee, ich klopfe da mal alles richtig schön in eine Tonne. so dumm, diese Dummheit, die macht mich einfach fertig.
Ja,
aber bitte, also mich interessiert der Typ auch nicht, aber diese Dummheit, Wahnsinn.
Ja, aber lass uns, es gab ja genug niederschmetternde Nachrichten. Was sagst du denn zu Eddie Van Halen? Eddie Van Halen tot.
Edward.
Warst du ein guter, was heißt ein guter? Warst du ein Eddie Van Halen Bewunderer? Warst du ein Eddie Van Halen, warst du ein aktiver Van Halen Musikhörer?
Naja, sagen wir mal so, ich habe Van Halen immer bewundert, schon gerade in den Anfangszeiten, weil ich mag ja Musiker, die ihr Instrument beherrschen und das war ja bei Van Halen durch die Bank so.
Unbestritten,
so und dann, ich habe ihn ganz am Anfang mal gesehen, weil ein Freund von mir da die Tontechnik gemacht hat für die Europa-Tournee. Und das war nett. Also du als Gitarrist kannst du es besser beurteilen, fachlich, was der drauf hatte und was nicht. Nur der Typ hatte auf der Bühne eben auch so eine vitale Ausstrahlung.
Ja.
Der sprang durch die Luft, sprang dahin, lief von links nach rechts und spielte da die unglaublichsten Sachen. Gern auch mal mit dem Rücken zum Publikum am Anfang. Dann habe ich ihn vor 4 Jahren nochmal gesehen. Da war er auch schon über 60 und auch schon krank. Aber auf der Bühne lebt dieser Typ so sehr auf und der war so vital wie 23-Jährige auf der Bühne.
Ja, ja, das finde ich auch. Der hat einfach eine gute Laune versprüht. Ne? Der hat das wirklich geliebt, was er da gemacht hat. Ne? Das muss man wohl wirklich so sehen. Ich hab wirklich neulich noch ein Demo beziehungsweise einen Live-Mitschnitt auf YouTube gesehen von 1975. Wo sie irgendwo in Pasadena Covers gespielt haben.
Ja.
Ach Gott, was? Gene Genie von David Bowie und noch so eine Nummer. Und da waren schon die ganzen Triller und Triolen und dieses ganze. Da hat er das schon abgezogen.
Ja.
Verrückt einfach. Ja.
Sensationell fand ich auch, und da sieht man seine Musikbegeisterung. Er hat ja dieses von Quincy Jones produzierte Beat It, da hat er ja ein Gitarrensolo gespielt, ne? Von Michael Jackson.
Das ist richtig.
Und Quincy Jones hat ihn angerufen, da hast du Bock zu spielen. Ich glaube, der war nicht mal vorbereitet, er wusste gar nicht, worum es geht.
Richtig.
Und hat dann mehr oder weniger dem Song seinen Stempel aufgedrückt und hat gar nichts dafür gekriegt. Er wollte auch gar nichts haben, er wollte nur dabei sein.
Das ist völlig richtig. Also,
und da sieht man doch eine Musikbegeisterung, wenn einer sagt, ich will nur spielen.
Ja, es geht aber noch einen Schritt weiter.
Ja.
Er ist reingekommen und hat zu Quincy Jones gesagt, pass auf, ich mache mit unter zwei Prämissen. Ich kann machen, was ich will und ich darf auch den Song ändern. Ach. Und da hat keiner erstmal aufgeschrien und ja. gesagt, Ivi, was bist du denn hier? Das gibt's doch gar nicht. Sondern, ja, alles in Ordnung. Und dann ist er wohl reingekommen, hat sich ein paar Dosen Bier eingepackt, seine Klampfe, und hat gesagt, okay, pass auf, den und den Teil, den ändern wir noch, im Mittelteil machen wir das und das. Und ja, dann wurde das geändert. Dann hat er zwei Soli eingespielt.
Ja.
Und dann ist Michael Jackson reingekommen und Van Halen hat dann auch nochmal zu ihm gesagt, hör mal hier, Michael, sorry, ich habe da ein bisschen an dem Song ein bisschen was geändert. Ist das okay? Ja, super, alles super, super, super. Vielen Dank, Dankeschön.
Ja, merkt man ja auch, ne, wenn das Solo anfängt in dem Song, da bricht ja plötzlich die Hölle los, ne?
Ja, ja, ja. Und es sind aber zwei Soli. Sie wurden ja, ja zusammengesetzt, ne?
Ah, okay, okay.
Was aber überhaupt gar nichts schmälert an dem ganzen.
Nein, aber so der Beginn des Solos. Du merkst, so dieser Song, als würden alle Luft holen beim Spielen und plötzlich geht's los.
Ja, genau. Ja, ist unglaublich. Und das ist eben halt das auch Coole, dass nachdem er das dann auch gebeichtet hat, er wollte ja gar nicht, dass das überhaupt bekannt wird.
Ja.
Er wollte das ja gar nicht, weil er hatte seine Bandkollegen auch gar nicht gefragt,
ach, stimmt,
ob er in Anführungsstrichen darf.
Ja.
Er wollte das auch gar nicht, weil er dachte, naja, ich habe jetzt hier bei dem Kleinen hier auf der Platte gespielt, was soll er das? Konnte ja auch nicht ahnen, dass das Ding sich 30 Millionen Mal vertickt. Ne?
Die hatten sogar, glaube ich, eine Vereinbarung in der Band, dass man nicht woanders mitmischt.
Ja, ganz genau. Und dann hat das den Jungs gebeichtet.
Sein Bruder gesagt, Alex.
Ja, und hat gesagt, ja, sorry, du warst nicht da und Dave war auch nicht da, wen hätte ich denn fragen sollen? Und er wurde ja auch auf der Platte gar nicht erwähnt.
Ja,
und, ach, das wusste ich nicht. Und dann haben die ihm aber die Hölle heiß gemacht und haben gesagt, ja, du Idiot, und dann hast du noch nichts dafür genommen, das ist hier eine Nummer 1, das verkauft sich 30 Millionen Mal und du Schwachmat hast nichts genommen. Und er hat bis zum Schluss immer wieder gesagt, er wusste genau, was er tat, er wollte da nichts für haben,
ja,
war alles gut, er wollte einfach ein bisschen Spaß haben und mehr nicht und einfach Musik machen.
Ja, und wir haben letztes Jahr davon gesprochen, was bleibt von einem? Von den meisten bleibt nichts.
Ne? Ja.
Und ja. Ja, das wird immer mit ihm verbunden bleiben, ne, dieses Solo.
Ja, natürlich. Auch die Ironie eigentlich zum Beispiel, dass ausgerechnet bei Jump der Hymne, also welcher Song steht mehr für Van Halen als Jump?
Ja.
Und dass ausgerechnet das ein Keyboard-Riff ist.
Ja. Ja, man muss jetzt für alle, die jünger sind als wir, den Kopf schütteln über Jump, muss man sagen, damals steckten die Polyphon-Synthesizer noch in den Kinderschuhen. Und der Oberheim, OBX 8 hieß er, glaube ich.
Wahnsinn.
Das war eine Naturgewalt. Das war so ein Gamechanger, ne?
Ja, was war das für ein Nebelhorn irgendwie? Ne?
Ja.
Aber ich kann mich der Energie dieses Songs, und du weißt, wir haben den bei Till und Obel ja auch gemacht, wir kommen aus Hamm.
Ja.
Ich habe den ja 14 Jahre lang sozusagen gesungen, gecovert. Ich kann mich nach wie vor der Magie dieses Songs nicht entziehen. Wenn der irgendwo kommt, geht mein Griff zum Radio und ich drehe automatisch lauter und kriege einfach von dieser positiven Energie einfach einen Schub.
Ja. Ja, kann ich gut verstehen. Ich denke gerade dran, weil du sagst, wir haben damals mit der Top 40 Band gespielt und Meyer, der damals bei uns spielte, Deutschlands bester Keyboarder, sagte sofort, dann brauche ich diesen Oberheim. Da geht kein Weg dran vorbei. Das können wir nicht fuschen.
Ja.
Und dann war das Ding da und dann, boah, verrückt geworden.
Ja, und dann bläst es und das ist auch schall. Ich werde es nie vergessen. Ich weiß gar nicht, ob ich das erzählt habe, aber ist auch egal, weil es einfach so schön ist. Wir waren damals total auf dem aufsteigenden Ast und waren gebucht fürs Telgte Bürgerhaus in Telgte. Ne? Und es wurde uns gesagt, ausverkauft. Und wir natürlich alle super, haben das natürlich sofort auf uns bezogen. Selbstverständlich. Ne? So, jetzt fing unsere Show eben halt mit diesem Titel an. Ne? Da, 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 da. Und das Erste, was ich sehe, ist wie die kompletten ersten zwei Reihen sich einfach die Ohren zuhalten.
War das so Abonnentenpublikum?
Ja, natürlich. Und dann habe ich erstmal geguckt, was sind denn das überhaupt? Da saßen, ja, alte Leute, ne? Alte Leute und hielten sich die Ohren zu. Es war, wie wir dann hinterher herausfahren, so ein Abo-Publikum.
Ja.
Und es ist auf ewig auch mit diesem Song verbunden. Immer wenn ich dieses Keyboard Riff höre, sehe ich sofort diese ganzen alten Leute vor mir, die sich entsetzt, ob unserer Klamotten, unseres Aussehens und dieser grauenhaft lauten Musik die Ohren einfach zuhalten.
Ey, da habe ich aber auch noch eine Anekdote aus Unterhaching.
Ja, auch, raus damit.
So, auch in den Anfangsjahren, als ich Comedy machte, natürlich nicht in München gespielt, sondern die Orte drumherum, Erding, Unterhaching und so. Ne?
Natürlich.
Und auch Abonnentenpublikum. Ich fange an zu spielen auf der Bühne. Erstmal so ein Intro, so ein Mörder-Intro, komm auf die Bühne und naja, das war immer schon ganz gut laut. Und nach einer Minute springt schon so ein bärtiger Typ auf, Modell Oberstudienrat, hält sich auch die Ohren zu und brüllt mir entgegen, warum ist das hier so laut? Ich brüll zurück, setz dich hin und halt die Fresse, du Arschloch.
Toll!
Ja, und brüll noch hinterher, bist du der Sohn vom Bürgermeister, du siehst so wichtig aus. In der Pause habe ich dann erfahren, das war der Bürgermeister.
Ach du Scheiße. Aber da typisch natürlich auch deine respektlose Assi-Fresse damals.
Findest du?
Ey,
setz dich hin.
Und halt die Fresse, das sagt man doch nicht.
Ja, hätte ich nur halt die Fresse sagen sollen?
Richtig.
Ah, okay. Gut, dann möchte ich mich im Nachhinein entschuldigen bei diesem... diesem anständig war. So, kleine B-Anekdote noch zu dem Thema.
Ja.
Ich musste nach Münster noch in der Nacht, weil ich am Sonntagmorgen Termin hatte. Töne war damals mein Tourbegleiter und ich kam um 22:30 von der Bühne und lag vor 2:30 im Bett.
Natürlich.
Unterhaching, Münster, 729 Kilometer.
Ja, unter Einhaltung sämtlicher, das möchten wir an dieser Stelle betonen, in Einhaltung sämtlicher Geschwindigkeits, wie nennt man das nochmal? Ich habe keine Ahnung.
Der kompletten Straßenverkehrsordnung, sagen wir es mal
ja,
so.
Ja, unter Einhaltung der kompletten Straßenverkehrsordnung. Genau. Sehr schön.
Gut, dass du sagst, Geschwindigkeitsübertretung und so. Es gab eine Zuschrift.
Ja, ach gut, dass du sie ansprichst. Ich wollte dich damit später noch einseifen.
Da gab es zwei Teile in dieser Zuschrift. Wollen wir das jetzt schon machen? Oder?
Ich habe es direkt vor mir lehnen. Lass es mich genüsslich vorlesen.
Ja, ja, gut, dann kommentiere ich mal, ja?
Ja, ja, ja. Zwei Dinge sind mir, schreibt Closine Florian, zwei Dinge sind ihm bitter aufgestoßen. Ich möchte wahrlich nicht als Moralapostel daherkommen und mahnenden Zeigefinger schwingen. Wir sind meist alle keine Kinder von Traurigkeit, aber Atze seiner Anwaltstory. Also wir erinnern uns, Geschwindigkeitsübertretung auf der A31 und dann noch sein kurzer Einwurf zum Thema Mopedfahren und gerne mal mit über 200 km/h links, rechts vorbei. Absolutes No-Go, sich öffentlich mit so etwas zu brüsten. Ich bin beruflich viel mit LKW und Baumaschinen im Straßenbau unterwegs. Und habe leider schon Dinge sehen müssen, die ich meinem größten Feind nicht wünsche. Häufig ausgelöst durch Fahrverhalten, wie von Atze beschrieben.
Ja,
Florian, stopp, bevor... Nein, sag du es ihm.
Ja, okay.
Wir sagen dasselbe, ich weiß es.
Flo, es ist so, dass ich hier die Geschichte erzählt habe. Also zwei Geschichten gab es. Einmal habe ich erzählt, wie ich mit dem Motorrad entweder ganz links, fast noch auf dem Grünstreifen mit 200... mit über 200 die Autos überholt habe. Hab damals, als ich die Geschichte erzählt, aber schon dazu gesagt, was ich damals auch für ein Idiot war.
Richtig, richtig.
Und da finde ich das auch total falsch. Ich wollte damit doch nur sagen, dass man als Jugendlicher manchmal so eine Scheiße baut und die,
genau,
wo sich im Nachhinein die Nackenhaare aufstellen. So, die andere Sache ist die, dass ich erzählt habe, wie mein toller Strafverteidiger.
Ja.
Rechtsanwalt
Tyson. Dr. Mike. Mike
Tyson. Genannt Mike Tyson. Rechtsanwalt Tyson aus Steinfurt, mich da immer wieder raushaut aus solchen Sachen. Und da war es auch so, ich bin schon dafür, dass es an bestimmten Stellen Geschwindigkeitsbeschränkungen geben muss. Aber manchmal ist es eben so, da fühlt man sich wirklich ungerecht behandelt. Du kommst mit 130 ganz normal angefahren mit deinem Auto und da steht plötzlich 80 oder 70 und 30 Meter später wird schon geblitzt und dann fühle ich mich ungerecht behandelt und dann versuche ich halt alle Rechtsmittel auszuschöpfen. In dem Falle haben mir sogar einige vorgeworfen, Atze, ja, mit Geld kann man alles regeln. Nee, ich war bei der Deurag oder bin bei der Deurag Rechtsschutz versichert und die haben voll mitgezogen und dank Rechtsanwalt Tyson und der Deurag bin ich aus der Nummer einigermaßen gut rausgekommen. Und da stehe ich auch zu.
Komm, langer Schwede, kurzer Finn. Eddie Van Halen war unser Thema.
Ja.
Ich wollte auch noch kurz was zu Eddie Van Halen sagen. Ein musikalisches Genie, fertig aus.
Ja, Punkt. Nächstes Thema.
Ja, genau. wusstest du auch, dass Johnny Nash gestorben ist?
Das ist doch dieser Surfer, ne?
Nein.
Doch.
Das ist Robbie Nash. Oder Nash? Wie spricht man ihn aus?
Ich glaube Nash. Ich bin Experte, Nash, weil...
Obwohl er auch, da ist ein I, glaube ich, nach dem A, ne?
Ja, und aber wir Surfer sagen alle Nash, weil wir es nicht anders gelernt haben. A.
Ja.
Und B, war ich auf dem Autozug Richtung Sylt, mal ein Auto hinter ihm. Jetzt kommst du.
Ah, jetzt komme ich.
Ich habe mit ihm gesprochen, allerdings nicht persönlich, aber ich habe, wie gesagt, ich habe ihn gesehen und hätte ihn gern gesprochen. Zählt das auch? Ja.
Das zählt auch, wenn du mich fragst. ja, Robbie Nash, Surferlegende. Nein, Johnny Nash ist eine Musiklegende, wenn ich...
was hat der denn geschrieben? Bimmelbahn oder was?
Ja, nein, er hat geschrieben, I can see clearly now the rain has gone. So, bitte.
I can see clearly now the rain has gone. Da geht es um Liebe? Oder das klingt, ist ja ein großes Thema.
Da geht es vor allen Dingen darum, es ist wieder ganz banal, er hat dieses Lied geschrieben nach einer Augen-OP.
Ach, was man jetzt fast als Witz gemacht hätte.
Ja, ganz genau. Aber so war es eigentlich. Er konnte, glaube ich, immer nur ganz, ganz schlecht sehen. Und er war so begeistert nach der Augen-OP. I can see all obstacles in the sky. Er konnte auf einmal alles ersehen. Die Tiere, die schöne Natur, den Regen, die Sonne. It's gonna be a bright, bright, sunshiny day. Und darüber war er so glücklich, dass er dieses wunderbare Lied geschrieben hat. Er hat auch, glaube ich, noch ganz andere tolle Dinge geschrieben, wie zum Beispiel, ich will jetzt nicht zu Steer It Up, der Reggae-Klassiker, den wir wahrscheinlich alle Bob Marley zuordnen,
ja,
ist aber von Johnny Nash. Ja, das ist so ein bisschen untergegangen. Oft hört man Johnny Nash noch, wenn man WDR 4 hört, aber das tun wahrscheinlich nur noch wir Älteren. Dann, nächstes großes Thema. Ja. Wie stehst du zu John Lennon? Lennon 80 ist der Hashtag gewesen für diese Woche. John Lennon wäre 80 geworden.
Jean Lennon.
Wenn nicht ein kompletter Irrer ihn vor 40 Jahren einfach erschossen hat, hätte.
Hatte aber, ne?
Ja, hatte.
An den Strawberry Fields oder wo?
Nee, direkt vor seiner Haustür sozusagen.
Ich dachte immer, da wären die Strawberry Fields.
Nee, ich glaube, da sind die gar nicht. Die sind doch im Central Park.
Und ja.
Ich glaube, das Dakota Building ist am Rande des Central Parks, ne?
Bitte, haben wir beide recht. Kommt auch selten vor. Ja.
Aber die Strawberry Fields wurden ja nur nach ihm benannt, weil die originalen Strawberry Fields sind ja in Liverpool.
Ja. Die sind aber in Jürgen Klopp Fields mittlerweile umbenannt. Ja, der Meister wäre jetzt 80 geworden. Aber zum guten Rockstar gehört natürlich auch nicht zu alt zu werden, oder?
Ja, aber bist du Lennon oder bist du McCartney gewesen? Sagst du einfach, nee, komm, Beatles war eh nie so mein Ding?
Also ich weiß natürlich, was wir den Beatles zu verdanken haben und wie viel darauf zurückzuführen ist. Und ich bin ja großer Foo Fighters Fan und in jedem zweiten Song scheinen natürlich die Beatles durch, wie bei vielen Bands.
Ja.
Ja, natürlich. Aber ich war, meine Schwester war so ein riesen Beatles-Fan und dann wollte wollte ich nicht einschwenken. Ich war auch immer zu schmutzig dafür. Also im Zweifel war ich dann eher Stones.
Ja.
Aber, tja, irgendwie, ich weiß ja, bei dir ist es irgendwie anders gekommen. Ich verstehe es nicht. Aber ich war fünf, sechs, sieben Jahre zu jung für Stones und Beatles.
Ja, ich habe.
Weißt du, was ich meine? Auch.
Ja. Ich weiß absolut, was du meinst. Bei mir waren es erst die Beatles. Die Beatles war meine wirklich erste große Liebe und da habe ich auch relativ schnell gecheckt, dass das der Stoff ist, wo der Bartel den Most holt, sozusagen.
das habe ich schon so lange nicht mehr gehört. Das ist gut.
Ja, natürlich.
Das ist so gut. Wo Opa den Most holt, ja.
Ja, ich habe mich sehr beschäftigt nochmal mit John Lennon. Ganz interessant, gestern noch gesehen, James Taylor,
ja.
Der berühmte James Taylor, der ja mit Lennon befreundet war.
Ja.
Und der ja auch als junger Künstler von den Beatles auf ihr Plattenlabel, ich glaube 68 oder 69, gesigned worden ist.
Ja.
Der hat erzählt, wie er den Attentäter einen Tag vorher in der U-Bahn getroffen hat.
Ja.
Beziehungsweise sind zusammen aus der U-Bahn rausgegangen und da hat dieser Typ ihn schon vollgebrabbelt. Und Taylor hat sich erinnert, wie unangenehm er diesen Menschen fand.
Ja.
Das kennst du auch.
Ja.
Manchmal gibt es so Typen, die reden einen an und dann brabbeln die vor sich hin.
Ja.
Und reden so unzusammenhanges Zeug und der Typ wäre wohl mit ihm eine Weile so gegangen und hätte gesagt, hey, du bist doch James Taylor und hätte immer so erzählt, ja, bin hier und ich kenne auch, hätte so ein paar Namen fallen lassen und mal gucken, ob ich morgen vielleicht auch John treffe und sowas alles, ne? Mhm. Und Taylor erinnert sich, wie unangenehm er diesen Menschen fand und schnell gesagt hat, ja, du, sorry, ich muss jetzt hier weiter.
Ja.
Und er wohnte um die Ecke von Lennon. Es war nur die 37. Straße, die dazwischen war.
Ja.
Und dann hat er gesagt, und er erinnerte sich, wie er abends mit einer Freundin am offenen Fenster telefoniert hat und dann fünf Schüsse gehört hat.
Ach.
Und dann zu seiner Freundin gesagt hat, ey, hör mal, ich glaube, die Cops haben hier gerade draußen einen erledigt.
Ja.
Und dann hat die gesagt, ach echt, wie kommst du denn darauf? Ja, ich sitze hier und habe das Fenster auf und er hat damals gedacht, dass Polizisten immer das ganze Magazin leer schießen. Ne?
Ja.
Und deswegen hat er so gedacht, ja, ob es fünf oder sechs waren, er dachte, dass da wirklich ein Cop irgendjemand draußen erledigt hat und sein ganzes Magazin leer geschossen hat.
Ja.
Und er hat es klar gehört.
Ja.
Und dann eine halbe Stunde später hat ihn dann seine Freundin angerufen und hat gesagt, nee, die Cops waren das nicht. John Lennon ist erschossen worden. Und er hat es praktisch gehört, dass wie sein Kumpel Lennon.
Sag mal,
irre.
Und der Typ war einfach nur irre. Es gab keinen tieferen Grund dahinter.
Der tiefere Grund muss wohl gewesen sein, dass Lennon ja irgendwann mal gesagt hat, wir sind populärer als Jesus Christus. Das hat er ja 66 oder 67 gesagt. Was er aber natürlich so nicht, er hat es natürlich gemeint in dem Moment, dass wie irre das ist.
Ja.
Ne?
Ja, ja.
Aber es wurde daraufhin gab es ja Beatles-Plattenverbrennungen, natürlich vor allen Dingen im puritanischen Amerika.
Ja.
Überall auf der Welt waren die Leute entsetzt.
Ja.
Und das war, dieser Chapman hat wohl auch im Christentum sehr viel Halt gesucht. Und naja, abgesehen davon, dass er wohl geistig gestört war, war das wohl auch einer der Auslöser am Ende des Tages.
Wissen wir das auch noch. Ja, sag mal, sollen wir denn nicht mal zu unseren Zuschriften kommen?
Auf jeden Fall.
Und zwar, bevor wir jetzt uns den Vorwurf aussetzen, wir hätten nur den fast uninteressanten Teil der Mail vorgelesen. Von Florian.
Von Cousine Florian.
Es wird noch der ernster zweite in der Teil. Mail. Und das finde ich bemerkenswert, was er schrieb.
Hier kommen wir jetzt zu den Cousinen-Zuschriften.
Genau. Also, wir haben eben schon von Florian vorgelesen, der mich gescholten hat, teilweise zu Recht, mit meinen Autofahrergeschichten oder Motorradgeschichten im Straßenverkehr. Dann geht's aber weiter. Können wir uns ja mal so ein bisschen aufteilen. Der eigentliche Grund für meine Mail, schreibt er, siehe Betreffzeile, ist, dass ich euch gerne berichten möchte, was das LGBTQ-Verhalten der heutigen Jugend und dem Umgang mit diesem Thema angeht. Meine große Tochter wird jetzt 16, hat sehr früh gemerkt, dass sie, was das sexuelle Genre-Denken angeht, anders ist. Sie weiß nicht, ob es eine rein lesbische Denke ist oder Bisexualität oder ganz was anderes. Sie sagt selbst, dass sie den Menschen liebt und nicht das Geschlecht. Meine Tochter macht da auch absolut keinen Hehl raus und hat schon sehr früh öffentlich kommuniziert, was sie von dem sexuellen Genre-Denken hält und wie sie dazu steht. Meine Frau, ich und unsere kleine Tochter sind mächtig stolz auf die Große, auf ihre grandiose Art und ihr Selbstbewusstsein zu diesem Thema.
Zu Recht.
Ja, absolut. Willst du mal weitermachen?
Ja, und zwar, ich will es nicht in aller epischen Breite auswalzen, sondern nur sagen, offensichtlich ist diesem Mädchen oder dieser Jugendlichen dann etwas ganz Schlimmes passiert. Ja. Nämlich, sie wurde in ihrer Schulklasse gemobbt.
Ja, weil sie auch dazu gestanden hat. Zu ihren.
Ja, sie wurde gemobbt auf übelste Art und Weise, dass sie sogar Depressionen bekommen hat und deswegen behandelt werden musste oder behandelt wird.
Selbst körperliche Androhung von Gewalt.
Ja, also das ganze Programm der Niederträchtigkeiten und das ist natürlich, ja, was soll man dazu sagen? Ich habe das gelesen und mir standen tatsächlich auch die Tränen in den Augen. So wütend war ich darüber und habe gedacht, hört das denn nie auf? Ey, das gibt's doch alles gar nicht. Kann man sich nicht einfach lieb haben? Es ist doch egal, wen man wie liebt. Es macht mich einfach verrückt. Ey. Ja, da bist du eben lesbisch, da bist du eben homosexuell oder bisexuell. Das ist doch keks egal.
Ja, ja.
Ich verstehe es einfach nicht. Und bei allen Fortschritten, die es da gibt, macht so ein Brief oder so eine Zuschrift dann klar, ja, da muss noch viel getan werden, das muss noch mehr Normalität werden.
Ja.
Ja, Florian, danke, dass du den Mut gehabt hast, uns das auch zu schreiben und zu schildern.
Ja, und er schreibt auch ganz zum Schluss, und das finde ich auch nochmal so schön, in diesem Alter sollte meine Tochter gerade sämtliche Erfahrungen sammeln. Die erste Liebe, Sexualität, Partys, Unbeschwertheit, Liebeskummer, von mir aus auch Alkohol und eine Sportzigarette. Ja, aber sie durchleidet in diesem empfindlichen Alter eine psychische Belastung, an der schon ganz andere Menschen zerbrochen sind. Und ich als Vater bin geneigt, mich bei meiner Tochter zu entschuldigen, dass sie eben in so einem Umfeld und so weiter. Florian, den Rücken stärken, Familie zusammenhalten, aber auch alle drumherum, auch Mitschüler, einfach auch mal Leuten helfen, die in so einer Situation sind. Ja.
Ja, und Aufruf an alle Cousinen da draußen, Leute, sowas nicht zulassen. Solchen Menschen beispringen, ihnen helfen, wenn sie gemobbt werden. Schweigen ist auch keine Lösung oder Schweigen zugucken, da macht man sich leider auch die Hände schmutzig. Man muss schon irgendwie vielleicht doch mal dann solchen Leuten auch helfen und mal Position beziehen. Ja, das war echt, das ist natürlich hart. Wie kommen wir aus der Nummer jetzt wieder raus?
Ja, ich würde mal sagen, nicht umsonst nennen wir uns ja die zärtlichen Cousinen, was ja schon irgendwo ein Widerspruch ist, aber wir wollten ja auch eine Fallhöhe haben. Und letztendlich auch immer wieder für Toleranz werben. Ich fand interessant von Lilo hat uns geschrieben.
Ah, hier, Cousine Lilo.
Lilo, Elisabeth.
Lilo.
Ja. Lieber Atze, lieber Till, seit längerem höre ich meistens beim Bügeln und so kleines Ferkel in andere Hausarbeit und so weiter. Ne? Geil finde ich auch, wenn ihr euch auf die Schippe nehmt, euch abgrundtief fertig macht und euch kurz danach wieder liebend in den Arm liegt. Das ist richtig. So, jetzt kommt's. Ich arbeite unter anderem mit Menschen, die an Demenz erkrankt sind und habe mir im Selbststudium das Spielen der Ukulele beigebracht. Ich muss sagen,
geil.
Ne? Das läuft ganz super. Gut. Im Zuge meiner Übungen stieß ich zwangsläufig auf Schlager, unter anderem auf das Lied Deine Spuren im Sand von Howard Carpendale, Howie. Ihr wisst, was ich meine, klar. Deine Spuren im Sand. Ich habe schon wieder ein Echo. Deine die Spuren im Sand, die ich gestern noch fand, hat Flut mitgenommen. Ey, du bist doch ein, sag mal, du jaulst auch den besten Köter kaputt, ey, das gibt's doch gar nicht.
Ja, extra, weil damit man dein Gegreine da nicht hört, das ist doch also.
Ja, wenn man sehen. Deine Spuren im Sand sehen würde, dann sähe ich aus wie von so einem Grizzlybär mit deinem.
Du bist doch gar kein Musiker, du bist doch Schlagzeuger, du musst doch still sein, ey. Wirklich. Meinst du, das kann man doch nur so singen. Deine Spuren im Sand, die ich gestern noch fand, hat die Flut mitgenommen. Was gehörte noch mir? Lule, lule, lulei. So, du musst es doch.
Ja?
Du musst es doch wimmern, du musst es doch zärtlich wie Howie machen.
Ja.
Mit dem entsprechenden Timbre in der Stimme.
Ja, ja.
Wähle dry, dry, dry auf dem Telefon. Ja. Ach, das war Graham Bonney.
Gut.
Das war Graham Bonney. Egal.
Ist doch egal. Du meinst das schöne Mädchen von Seite 3, die will ich haben.
So, von Seite 1.
Ja, genau. Und weiter keins. Genau.
So, zurück zu Lilo.
Ja.
Sie spielt Ukulele.
Ukulele. So, und sie arbeitet beruflich wahrscheinlich als Krankenschwester oder Pflegerin mit Menschen, die an Demenz erkrankt sind.
Ah, okay.
Und dann hat sie einer Patientin, die schon schwer dement war und ist, tatsächlich dieses Lied vorgesungen. Ne? Deine Furche im Sand. Und dann kommt eben der Refrain, Lule, Lule, Lulei. Und dann hat die tatsächlich mitgesungen, diese Patientin.
Ah.
Und andere Kolleginnen und Kollegen sind dazugekommen und fanden das schön. Ne?
Ah, super. Also praktisch so eine Art, sie konnte sie für ein paar Minuten sozusagen aus dem Nebel des Vergessens oder aus dem, nicht den Nebel des Vergessens, aber aus der Isolation rausholen sozusagen.
Ja, auf jeden Fall hatte die schöne Moment hat mitgesungen und dann schreibt sie, Grüße auch aus dem schönen Münster, bleibt wie ihr seid. Ich freue mich auf weitere Podcasts, kann sich darauf verlassen, dass mir das Bügeln und die Hausarbeit verzaubert wird. Eure Cousine Lilo. Super.
Ach, Lilo, großartig. Dazu möchte ich Folgendes anmerken. Ukulele, George Harrison, wenn wir schon eben bei John Lennon waren, George Harrison war der größte Fan der Ukulele. Und wenn du bei George Harrison warst zum Essen, dann gab es nach dem Essen nicht nur Schnaps und Kaffee, sondern da wurden dann die Ukulelen auf den Tisch gelegt.
Aha.
Ja.
Und damit auf den Kopf gehauen oder was?
Nee, und dann wurde einfach musiziert.
Ach so.
Und er hatte auch immer welche im Kofferraum seines Autos.
Ja.
Naja.
Also, ich habe auch immer welche im Kofferraum meines Autos, wenn auch keine Ukulelen. So, ganz schnell die nächste. Moin, ihr zwei. Ich glaube.
Nein.
Was denn?
Stopp. Ich möchte an dieser Stelle nochmal einen Filmtipp loswerden.
Ja.
Ach, und zwar
ja, gute Idee.
Die therapeutische Wirkung von Musik auf Demenzkranke oder Menschen mit Locked-In-Syndrom ist bekannt. Der berühmte Neurologe Oliver Sacks, den wir alle wahrscheinlich kennen durch den Film Zeit des Erwachens.
Ja.
Der hat viele Bücher darüber geschrieben und eine Geschichte ist ja auch mal verfilmt worden unter dem Titel The Music Never Stopped.
Ja, ja.
Und da geht es eben halt auch um eine ganz kurz angerissen Familiendrama. Vater und Sohn überwerfen sich. 20 Jahre später wird dem Vater und der Mutter mitgeteilt, dass ihr Sohn mit so einer Art Locked-In-Syndrom irgendwo in einem Heim lebt. Und der Vater, ich will es jetzt nicht ganz so sehr ausbreiten, der Vater...
Bitte darum.
Der Vater will da nicht hingehen, die Mutter geht schon hin, dann gibt es eine Musiktherapeutin und die schafft es, den Jungen mit dem Song All You Need Is Love von den Beatles für ein paar Minuten wieder ins Leben zurückzuholen und daraufhin entwickelt sich die Geschichte, dass der Vater mithilfe der Platten seines Sohnes wieder Kontakt zu seinem Sohn aufnehmen kann. Diese Geschichte beruht auf einer wahren Begebenheit.
Ja.
Und ich kann jedem nur empfehlen, diesen Film zu gucken. The Music Never Stopped.
Hab ich toller gesehen, Film. Ist aber nochmal notiert, hat mich total begeistert. Unter anderem natürlich auch wegen J.K. Simmons.
Diesem Schauspiel-Titan.
Ja, Bekannt aus so. Whiplash und auch aus La La Land. Ja.
Ja. Ja, und das, entschuldige, da musste ich jetzt noch...
Danke.
Hast du recht. Das konnte ich so nicht stehen lassen.
Hast du recht.
Dann kommen wir wieder zum Thema Schlager. Wo hört Schlager auf, schreibt dir Cousine Sebastian. Wo beginnt Deutschpop? Ist es nicht sogar das Gleiche? Ich nominiere den Song Funkelperlenaugen von Pur. 1993 Düsseldorf, Philipshalle mit zigtausend anderen im Kanon. Minutenlang, unvergesslich. Aha, leider mag ich die aktuellen Sachen von Pur nicht mehr, aber bei den Funkelperlenaugen gibt's immer noch Gänsehaut. Ja, ah, ich weiß, die haben damals auf der Boot gespielt, am selben Stand wie wir auch. Das muss auch ich so 92 an, gewesen sein.
Polnischer Stand, ja.
Keine Ahnung. Und da haben sie tatsächlich auch diesen Titel gespielt. Ich konnte mich diesem Wort Funkelperlenaugen nicht entziehen und dachte, dass das wirklich ein abgefeimtes Wort ist.
Ja, ja.
Aber ich glaube, er meint seine Texte nicht so abgefeimt.
Nein, aber wie du letztens uns schon eindrucksvoll bewiesen hast, wenn Rio Reiser das gesungen hätte...
Ja, dann hätte man gesagt, der geniale Dichter.
Ja, ja. Also bei Pur, ich bin kein Pur-Fan, muss ich dazu sagen, aber
ich auch nicht.
Ich habe schon öfter mal mit Hartmut Engler, dem Sänger, der auch ein guter Sänger ist, zusammengesessen, aber eben auch ein sehr umstrittener Typ und habe mit dem eine legendäre Nacht in München in der Hotelbar verbracht, wo wir uns morgens um 10 nochmal umgesetzt haben, weil die Sonne so reinknallte.
Ja.
Und der ist schon ein redlicher Typ, der sich sehr viel Gedanken um die Welt macht, der auch ein großer Moralist ist, der große Ansprüche auch an sich selbst hat. Und wenn der so Lieder schreibt, dann kommt das, glaube ich, dann reißt er sich, glaube ich, das Herz raus. Und ich, klar, ja. so ein Abenteuerland oder wo sind all die Indianer hin? Da kann man sich leicht drüber lustig machen, aber nehmen wir mal, wo sind all die Indianer hin? Da, wo du denkst, ey, oh Gott, wie kann man denn so einen Refrain schreiben? Aber worum geht's ihm? Er beim Klassentreffen hat seine alten Leute wieder gesehen, viele von denen hatten ihre Träume beerdigt, unter anderem Indianer zu werden. Und so ist er auf die Idee gekommen. Und tja,
ja. Auch Abenteuerland.
Er hat ein Anliegen.
Abenteuerland beschreibt ja nichts anderes als Leute, die kurz vorm Burnout stehen. Weil sie sich im Alltag verlieren, ne?
Ja,
ja, es ist eben halt hochpolierter, wie soll man das sagen? Ich nenne sowas immer Kaugummi-Pop, ne? Und die Art und Weise natürlich mit seinem Ohrring und seiner albernen Frisur, in Anführungsstrichen albernen Frisur, da reibt man sich natürlich dran.
Ja, dann sind sie Mainstream, sie sind sehr erfolgreich, das ist ja sowieso immer schon mal verdächtig.
Ja, Rio Reiser werden die fettigen Haare und dass er mit seinen verquarzten Barfußquanten auf die Bühne gelatscht ist, da hat man gesagt, großartig, der arme Dichter, der zerrissene Dichter und da kommt dann natürlich dieser leicht pummelige mit der Fukuhila-Frisur und dem Ohrring, da sagt man natürlich, jetzt guck dir doch mal den Spießerspacken an.
Ja.
Und schon überträgt man das auf das ganze Werk.
Ja,
ne?
ja.
Und davon bin ich auch nicht frei.
Ich bin auch nicht frei davon. Und wie gesagt, bis zu diesem persönlichen Zusammentreffen hätte ich das auch noch anders eingeordnet. Aber da habe ich gemerkt, dass er eben wirklich auch ein Anliegen hat mit seinen Songs. Und ja, so viel Respekt muss man dem Texter dann schon entgegenbringen.
Ja. Dann noch kurze Zuschrift von Cousine Gabi, die schreibt, wie sehr sie den Song Die weißen Tauben sind müde von Hans Hartz liebt.
Ja.
Das konnte ich leider nicht unerwähnt lassen, weil ich auch noch weiß, als ich den Typen damals gesehen habe, das war ja auch so ein Typ, komische, ich meine, wer wüsste es besser als du, komische Frisur.
Was?
So eine beschissene Pilotenbrille.
Hallo? Fernamt? Fernamt? Da hat sich gerade jemand in unser Gespräch eingeschaltet.
Wer wüsste es besser als du?
Er hatte wunderschöne Cowboy-Stiefel immer an.
Ja, aber ich habe diesen Typen gesehen und dachte, was ist er denn für einer? Und dann legte er los mit dieser knarzenden Stimme. Die weißen Tauben sind müde war auch immer ein Song, wo ich dem so abgenommen.
Ja.
Ne?
Ja.
Das fand ich unheimlich gut. Also von daher, Cousine Gavi, geht bei mir auch völlig durch. So, Jetzt kommen wir aber mal wieder. Wir sind geadelt worden. Wir sind geadelt worden.
Ja, besser, du weißt, worauf ich. Genau, wir wurden oft gehänselt, jetzt sind wir geadelt worden.
Du weißt, worauf ich anspiele.
Ja,
ne?
Natürlich. Erst wurden wir gehänselt, dann wurden wir gegretelt und jetzt sind wir geadelt.
Jetzt sind wir geadelt.
Hat ich nicht, habe. Hans Harz, die weißen Tauben sind müde. Gab's doch von Mike Krüger, nur noch mal eben als PS hinten.
Die weißen Tauben sind Möwen.
Ich wusste.
Leider auch etwas. Ich meine, es gab zwei Songs von Mike, wo ich echt jedes Mal bis heute losgeiern muss. Eigentlich streng genommen drei. Das ist aber Hein von der Werft, Die weißen Tauben sind Möwen und Seit ich hier wohne.
Auf Mama Leone, ne?
Ja, seit ich hier wohne. Seit ich hier wohne, ziehen alle Nachbarn aus. Ey, wenn ich das heute noch höre, dann breche ich. Egal. Aber wir sind, du hast es gesagt, gegrätelt, gehänselt worden. Flach wären wir. Wir wären einfach nur, was weiß ich, was wir sind. Aber
ja, ich nicht.
Habe dies. Natürlich, du, seit Jahren kriegst du doch auf die Fresse und ich hänge mit drin.
Nein.
Ich hänge mit drin.
Ich werde oft angefeindet, ob meines schönen Pimmels, aber ansonsten.
So, da diesmal schneide ich es raus. Ich lasse es nicht drin stehen.
Es bleibt drin. Das ist ein originäres Werk von mir.
Nein, du bist einfach, du bist pimmelsüchtig. Das ist doch krass.
Wenn man auf die Schönheit seines eigenen Körpers hinweist, das kann doch nicht verkehrt sein.
Das ist doch zwanghaft.
Ich mag mich so, wie ich bin.
Du wirst dir jetzt den Mund auswaschen. Und
mit Kernseife. Martin hat uns gelobt. Martin Benninghoff hat uns gelobt.
Ich muss kurz noch, echt wirklich, Leute, ich habe diese Mail geöffnet und bin in triumphales Gejohle ausgebrochen.
Es ist ja gut jetzt.
Ach, Martin Benninghoff, seines Zeichens Redakteur bei der FAZ, der
Frankfurter
Allgemeinen Zeitung.
Ehrwürdige Frankfurter, ja.
Da sind wir jetzt angekommen. Wir sind mit den zärtlichen Cousinen in der Redaktion der FAZ.
Im Feuilleton zu Hause. Und wir bewegen uns da mit unserem neuen weißen Seidenschal und unseren Lackschuhen, als hätten wir dort immer schon gewohnt.
So, ich überlasse dir das Feld. Bitte lies vor.
Lieber Till, lieber Atze. Ich glaube, er meint aber doch mehr mich. Er hört uns.
Nee, stopp. Er schreibt lieber Till als erstes. Er wendet sich natürlich erstmal an die Vernunft und an den intellektuellen Überbau.
Ja, er will die Scheiße erstmal weghaben, dann kommt er zum Eigentlichen.
Lieber. Ach, du mieser kleiner
Korinthenkacker, ey. Ich höre euch, ihr seid zwar älter als ich, der gerade 41 geworden ist, aber ich merke immer wieder, wie sehr sich doch eure und meine Prägungen überschneiden. Die Musik, das Entertainment, die gemeinsame Erinnerung. Zum Beispiel eben auch, wenn ihr über Kiss oder Flippers erzählt, muss ich lachen, kritisch zu Heine oder Westernhagen euch äußert oder Musiker und total angenehme Zeitgenossen, wie zum Beispiel Johannes Oerding. Ich verstehe eure Erzählungen und Anekdoten auch immer so, dass es eben nicht nur um die musikalische Leistung geht oder das Image, das jemand als Marketingobjekt verkörpert, sondern vor allem um die Persönlichkeit und das passt ja zu dem, was wir eben gesagt haben, was jemand zu sagen hat. Auch deshalb sind wahrscheinlich solche Überväter wie Lindenberg oder Niedecken, egal was man von ihnen musikalisch hält, seit Jahrzehnten relevant. Es gibt mittlerweile auch unter den Jüngeren so viel gute Musik in Deutschland und auch einige interessante Persönlichkeiten, dass einem nicht bange werden muss. Da ist schon mal, Martin, das Wort drin, was ich auch sehr wichtig finde, relevant. Die Relevanz.
Ja.
Darum geht's. Ja? So, jetzt kommt's. Ja. Jetzt kommt's und da unterstützen wir ihn gerne. Warum ich euch das erzähle, es ist mir fast peinlich, weil es mir auch eine Herzensangelegenheit ist, euch das Buch vorzustellen, das ich mit dem Kollegen Oliver Georgi geschrieben habe und das am 3. November erscheint und für euch vielleicht von Interesse sein könnte. Wie heißt es?
Soundtrack Deutschland, wie Musik made in Germany unser Land prägt. Und scheint ein sehr, sehr interessantes Buch zu sein.
23 ausführliche Interviews, ne?
Ja, Und wirklich, wie gesagt, es sind ja alle dabei, Maffei, Westernhagen, aber auch hier das Spülmittel Adel Tawil, Felix Jehn, Reinhard May, Yvonne Katterfeld, Sven Veit, Ina Müller, Johannes Oerding, David Garrett, Extra Breit. Ja, unglaublich. Also sehr interessante Geschichte.
Und Hartmut Engler von PUR sich ist ja auch dabei, ja. Und eben ausführliche Interviews, da kann man auch mal lesen, was so dahinter steckt. Finde ich geil.
Ja, das finde ich wirklich gut. Von daher freuen wir uns natürlich nicht nur, kommen auch dem Wunsch gerne nach, das so ein bisschen zu featuren,
ja,
wenn wir schon mal in der Redaktion der FAZ angekommen sind. Dazu möchte ich nochmal.
Das ist mir völlig egal. Mir geht es nur um Martin als Mensch. Und natürlich Oliver Georgi.
Wie jemand so mies daher seiern kann.
Ja, jetzt müssen wir aber, mies kommt jetzt zum dritten Mal. Zwei müssen wir abziehen.
Das macht den Schillingen. Oh Gott, wer darüber noch lacht, der ist alt. Scheiße, aber uns beiden kann man damit kriegen. Ja, du hast recht. Ich möchte dazu nochmal generell was sagen, weil das hat auch Len in einem seiner letzten Interviews gesagt. Musik, ne? Auf die Frage angesprochen, wie er denn zu der schrecklichen Musik von heute, also damals 1980, stehen würde. Ja. Und er hat gesagt, ich kann es nicht mehr hören, Leute. Ich kann es nicht mehr hören. Musik war doch immer gut und schlecht. Ne? Es hat doch immer tonnenweise gute Musik gegeben. Es hat immer beschissene Musik gegeben. Es ist doch nur einfach nur wichtig, was dich geprägt hat, als du jung warst. Also wenn du, er sagte das damals wortwörtlich, welche Musik hast du gehört, als du mit 16 zum ersten Mal jemanden geküsst hast? Das ist das, was dich am meisten prägen wird. Und diese ganze Diskussion, die Musik heute, das kann man ja alles nicht mehr hören, was diese jungen Leute da... Ich finde diese Attitüde einfach schrecklich. Einfach schrecklich. Und von daher finde ich das unheimlich gut, dass man auch in so einem Buch eben halt wirklich die jungen Künstler, die völlig... wahrscheinlich einen völlig anderen Ansatz haben, einen anderen Zugang zu Musik, dass man einfach die auch mal ausführlich interviewt und präsentiert bekommt. Gute Idee.
Ja. Ja. Also, oder? Das Buch heißt
Soundtrack Deutschland, wie Musik made in Germany unser Land prägt. So, als Gegenzug ist klar, Titelseite FAZ, Zärtliche Cousinen, ein Podcast prägt Deutschland. Ich denke, das steht uns daraufhin zu, oder?
Ja, ne, uns steht das auf jeden Fall zu. Und das ist
normalerweise
wie kommt gesagt, man da, wir sind jetzt mit Frack und Lackschuh im Feuilleton unterwegs.
Ja, normalerweise, wenn man mit dir unterwegs ist, reicht es für ein Cover bei der Wild und Hund. Und
nur weil ich so einen schönen...
Weil du so schöne Pudellocken hast, ganz genau.
Weil ich so schön gezeichnet bin.
Und weil ich einfach wie so eine Bulldogge daneben bin. Eine geilköpfige.
Ja, dann komm, nein. Also wir sind ja schon bei diesem Thema, dann unsere Liste.
Unsere Liste, ja. Wir kommen zu unserer Spotify-Liste nach einem wilden Ritt mit, aber was wir diese Folge auch schon wieder alles dabei hatten, ne? Wahnsinn. Ach, ich liebe das einfach.
Ja.
Es tut so gut, wieder mit dir zu reden.
Ja, absolut.
Das es ist so schön.
Du kleiner
Was hast du denn,
Wichser.
mein kleiner Tzatziki-Stecher, was hast du denn?
Unbewusst, was jetzt kommt, das haut dich vom Hocker, ich weiß es. Und unbewusst hast du eingangs dieser Folge schon den roten Teppich gelegt und die äußerst barocke Kutsche von Ludwig dem 14. vorgefahren. Mental alles natürlich.
Louis XIV, wie wir Franzosen sagen.
Ja, genau. Ich musste die ganze Woche musste ich noch über Kassenarzt Dr. Chivago lachen.
Ja.
Nein, aber wir gehen nach Frankreich und zu einem der Nationalheiligtümer Frankreichs. Wir kommen zu Edith Piaf und Non, je ne regrette rien.
Nein!
Und ich betone das Non so sehr, weil ihr das so wichtig war. Oh. Also die beiden Komponisten, also Texter und Komponist, haben mir die Nummer 59 vorgestellt, 1959. Und sie war so begeistert, dass sie sich den Text in ihrer Wohnung 20 Mal nacheinander vortragen ließ. Und eben auch Wert darauf legte, dass dieses Non so betont wird. Um es kurz zu machen, sie hat so im Herbst 1960 hat sie die Nummer aufgenommen. Non, je ne regrette rien. Sie war schon sehr erkrankt, krebserkrankt, kam zurück von New York und hatte auf Verdacht, nachdem die Nummer im Kasten war, für die EMI, hatte sie im Dezember, ich glaube 20. Dezember, hatte sie das Pariser Olympia gemietet. Die waren auch fast pleite. Und die Karten waren sofort weg. Tausende standen kurz vor der Vorstellung, vor dem Theater. Die Leute sind rein. Und dann kam Madame auf die Bühne. Die war ja nicht besonders groß und auch schon so ein bisschen hinfällig. Und Edith Piaf stand auf der Bühne und das Publikum erhob sich und hat erstmal 15 Minuten nur applaudiert.
Oh Gott, ich kriege eine Gänsehaut.
Und im Rahmen dieses Konzerts im Dezember 1960 hat sie dann diese Nummer vorgestellt und die Franzosen sind durchgedreht auf diese Nummer. Ne? Also es geht ja darum, nichts zu bereuen, das Leben einfach so zu nehmen, wie es daherkommt, jede Liebe auch zu begrüßen. Und der Texter und der Komponist, die waren zu der Zeit noch nicht so besonders erfolgreich, aber sie hat dann den Komponisten Dumont beiseite genommen, bevor sie die Nummer aufgeführt hat, hat gesagt, junger Mann, machen Sie sich keine Sorgen mehr. Darauf habe ich mein ganzes Leben gewartet. Dieses Lied wird um die Welt gehen. Dann hat sie es gesungen. Es war über ein Jahr auf Platz 1, schon im ersten Jahr über 1 Million, nur in Frankreich verkauft. Der Rest ist Geschichte. Und ich weiß, dass dir das Thema eben auch so gut gefällt.
Ja.
Im Leben nichts bereuen. Never regret. Ja. Je ne regrette rien. Non, je ne regrette rien. Ja, was hältst du von meinem Vorschlag?
Nee, ich habe einen dicken Kloß im Hals, weil ich habe den Film natürlich gesehen. Ich habe so viel auch über die Frau gelesen. Ich finde das Lied wunderbar. Und non, rien de rien. Ich höre es alles, es läuft alles vor mir ab und ich kann es richtig, ich kann das spüren, wenn du das erzählst, wie sie da auf die Bühne kommt und die Franzosen durchticken, weil sie so ein Heiligtum war, weil sie so eine Ikone war.
Und alle Jüngeren, bitte, ich flehe euch an und die Älteren sowieso, aber schaut euch nochmal den Film an. L'Avion Rose heißt er.
Ja, auch die Schauspielerin, die das gespielt hat. Sensationell.
Ja.
Es ist, ich sage einfach nur Danke für diesen Song.
Wir sprechen aber demnächst nochmal ausführlich hier darüber, dass man im Leben nichts bereuen sollte. Ne?
Unbedingt. Ja, großartig. Manchmal denke ich, die Franzosen, die Italiener, die Amis, die wissen wirklich manchmal noch mit solchen Leuten umzugehen. Wir Deutschen haben so eine unheilige Art, sowas nicht zuzulassen.
Ja.
Ich habe auf YouTube, nur ganz kleiner Einschub, ich habe eins der letzten Konzerte von Adriano Celentano gesehen, da war er. Und da spielte er eine Nummer an, nur er mit einer Gitarre auf der Bühne.
Ja.
Und ich glaube, auch 15 oder 18.000 Leute in diesem Amphitheater singen die nächsten 2 Minuten ganz alleine mit. Und ich habe einfach nur gedacht, ich werde wahnsinnig. Ich werde das mal in die Gruppe posten.
Ja.
Und da habe ich nur gedacht, ist das, warum kriegen wir Deutschen das nicht hin? Warum müssen wir immer alle kaputt treten, kaputt machen? Die Franzosen, die Italiener, die lieben solche Leute, die himmeln die an, egal. Ich danke dir.
Ja.
Ich danke, ja. Du dumme kleine Narzissensau, ey. Du bist doch echt. Ja, ich liebe dich ja auch. Ja, ich bin derjenige, ich trage dich auf dem Schild durch die Gegend. Ich werde dich immer verteidigen, das weißt du.
Lola.
Ich werde immer deinen Namen preisen. Ich habe mir auch etwas Wunderbares ausgesucht. Auch wenn es vielleicht im Vergleich zu Madame Piaf etwas abfällt, vielleicht aber auch nicht. Ich habe mir von John Lennon Isolation ausgesucht.
Ah, okay.
Und es gibt zwar im Augenblick eine sehr aktuelle Version dieses Songs von Jeff Beck und Johnny Depp.
Ja.
Die auch zauberhaft ist. Aber natürlich zieht Jeff Beck bei der Version wieder alle Register seines gitarristischen Könnens und alle sind erstaunt, wie toll Johnny Depp singen kann.
Ja.
Das ist mir zu viel Bohai.
Ja.
Bei Lennon ist einfach nur eine sanfte Orgel, ein bisschen Piano, Bass und Schlagzeug, unter anderem natürlich wieder Klaus Voormann am Bass. Da wird der Song seinen Titel mehr gerecht.
Ah, okay.
Isolation.
Ah, passt ja auch sehr gut in diese Zeit mal wieder, ne?
Ja, absolut. Und ja, er singt auch in dem Text, dass wir mittlerweile vor allem Angst haben und uns immer mehr alle isolieren. Und es ist ein beklemmendes Stück Musik. Wirklich, kann man nicht anders sagen. Passt daher gut in diese Zeit und zeigt einfach mit wenig, wie wenig Mittel Lennon zu der Zeit benutzt hat, um gute Songs zu machen. Imagine ist ja auch letztendlich, habe ich neulich noch mal in einer Version gehört, einfach nur Schlagzeug, Piano, Bass,
ja,
und seine Stimme reicht. Die Streicher hätte ich gar nicht gebraucht.
Ja.
Also,
ja,
was für eine tolle Auswahl.
Ja.
Edith Piaf, Non, je ne regrette rien. Und John Lennon, Isolation für unsere Spotify-Liste. Wunderbar. Ich dachte erst, du hättest mir Play Bouzouki jetzt eingeschenkt oder sowas. Und zwar in der Eurobeat-Version.
Ja, ey, du lachst dich tot. Wir haben doch letztens auch über die Gypsy Kings hier geredet, ne? Und
ja,
dass sie auch eine Version von My Way haben.
Oh Gott, ja.
Ja, und ich sitze am Strand und höre so im Hintergrund, ne, so stampfen. Play Bouzouki, play. Und dann ging der Sound weiter und alle möglichen Songs und irgendwann war es dann soweit.
Oh Gott, ja. Ja, also von daher bin ich mit deiner französischen Auswahl sehr begeistert. Play Bouzouki in der Hausversion von der Hermes Hausband hätte ich jetzt nicht ertragen. Auch nicht von den Gypsy Kings, von den Gypsy Kings. Ja, damit haben wir es hinter uns gebracht. Du kleiner Malaka, wir sehen uns am Freitag. Wir fallen uns hygienisch in die Arme. Wir küssen uns nur mit Mundschutz. Das ist völlig klar. Damit diese Scheißpandemie ein Ende hat irgendwann mal. Aber ich freue mich sehr, dich wiederzusehen.
Ja, dann gehen wir mal in die Bullerei.
Ja.
Und hoch die Tassen, ne? So wird's gemacht.
Hoch die Tassen, so wird's gemacht. Ja, lass es dir gut gehen. Was gibt's denn heute zu essen? Das müssen wir eben noch klären.
Ja, HelloFresh natürlich.
Ja, natürlich, bei uns auch.
Wir haben ja die ersten Testlieferungen gekriegt von HelloFresh, weil wir jetzt auch Werbung für die machen. Und ich muss sagen, das funktioniert hundertprozentig.
Ey, bei uns gab es gestern die Maxi-Ravioli gefüllt mit Tomate und Mozzarella, dazu Basilikum, Sahnesoße, Brokkoli und Pinienkerne. Die ganze Familie war total begeistert.
Also richtig hat geil, ne? HelloFresh.
Ja, hat super geschmeckt. Wahnsinn. Heute werden wir wahrscheinlich den Flammkuchen machen, den die uns da mitgeschickt haben. Ja, zauberhaft. Es kann gar nicht besser sein.
Ja.
Ein letztes Au revoir, chérie.
Ja.
Je ne regrette rien.
Horrido, der Sonntagsjäger. Tschüss, ciao.
Herr Rittmeister, tschüss.
Zärtliche Cousinen. Sehnsucht nach Reden. Mit Atze Schröder und Till Hoheneder.